Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Mein Name ist Max Brending und mit dabei ist heute der Henry Wohlfahrt. Herzlich willkommen.
Servus.
Hast du die letzte Folge ja schon gehört, das heißt, du weißt jetzt, dass wir das etwas seriöser angehen. Jetzt mit Vor- und Nachname, haben wir letztes Mal auch schon gemacht, damit die Leute auch eigentlich wissen, wer wir sind und nicht nur unsere Twitter-Bubble.
Ja, genau, folgt mir auf Twitter, Freunde.
Genau, ja, sag nochmal deinen Handle jetzt.
@HenryWo12.
So, ganz nachvollziehbar. Ich bin ganz langweilig, @MaxBrending, habe ich angepasst, damit man mir auch leichter folgen kann, aber die letzte Folge ist, glaube ich, noch gar nicht draußen. Das heißt, die Leute hatten auch noch gar keine Chance, mir jetzt zu folgen, weil sie meinen Namen gar nicht kennen. Von daher erwarte ich, sobald die Folge rauskommt, einen Ansturm an neuen Followern.
Ja, same. Aber schon ganz schön frech, dass wir jetzt hier gerade nach 10 Sekunden unsere Twitter-Handles raushauen.
Aber ich habe das letztes Mal auch gemacht. Also das wird jetzt zum Standard. Aber dafür auch nur in der Begrüßung. Danach lassen wir sowas, ja. Natürlich auch dem offiziellen Account der German Seahawkers folgen, @SeahawkersGER. Ja, ich würde sagen, nach dieser kleinen Selbstbeweihräucherung starten wir mal direkt rein in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Und da gibt es erstmal zwei unschöne Nachrichten zu vermelden. Und zwar sind sowohl Rookie Wide Receiver Dwayne Eskridge als auch Running Back Travis Homer auf die PUP-Liste gesetzt worden, also Physically Unable to Perform. Eskridge soll aber laut Carroll in 1-2 Wochen wieder fit sein. Insgesamt ja, kann man allerdings ein bisschen besorgt sein, weil diese Verletzung Eskridge schon eine Weile plagt. Und eigentlich war er von uns allen, glaube ich, so ein bisschen als Wide Receiver 3 ziemlich fest eingeplant in der Saison. Und da kann man jetzt nur hoffen, dass Carrolls Prognose da einigermaßen hinkommt und Eskridge sich länger ausfällt. Ja, bei Travis Homer bin ich recht emotionslos. Henry, wie sieht es bei dir aus? Glaubst du, dass wir ein starker Verlust für die Seahawks?
Also ich kann ja mal kurz Jim Nance, diesen NFL-Kommentator, zitieren. A tradition unlike any other. Also Erstrunden-Picks der Seahawks, beziehungsweise der erste Pick der Seahawks und Verletzungen im Camp.
Ja.
Ist auf jeden Fall ziemlich bitter, weil ich schon gehofft habe, dass er vielleicht direkt in diese Nummer 3 Wide Receiver-Rolle reinstarten kann. Und gerade bei Rookies ist es halt immer so wichtig, dass sie gerade im ersten Camp, in der ersten Vorbereitung komplett dabei sind, und das wird ihn natürlich schon ausbremsen und auch seinen Pfad in Richtung Wide Receiver 3 erschweren. Ist es eine große Auswahl? Ich weiß es nicht.
Ja, Kate Johnson Season, würde ich sagen.
Freddie Swain Season.
Ja.
Penny Hart Season.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wer jetzt nicht ganz eingefleischter Seahawks-Fan ist, würde sich jetzt schon fragen, bitte wer.
Ja.
Aber nein, also wir drücken die Daumen, dass es bei Eskridge wieder bergauf geht und ja, bei Travis Homer natürlich auch. Auch wenn ich da der Meinung bin, dass seine Zeit bei den Seahawks auch langsam mal sich dem Ende entgegenneigen könnte. Aber wir werden sehen. Ja, zweite Nachricht dann dafür etwas erfreulicher. 90 von 91 Spielern im Trainingscamp sind bereits gegen Covid-19 geimpft. Und das ist per se erstmal eine schöne Nachricht. Ja, weil man natürlich sowieso hofft, dass jeder dazu beiträgt, dieses Virus zu besiegen. Und andererseits ist es rein aus Fansicht auch gut, weil die NFL ein paar doch ziemlich strikte neue Regelungen eingeführt hat. Und zwar unter anderem, wenn ein Spiel nicht verschoben werden kann, bei dem es einen Corona-Ausbruch gab, an dem ein ungeimpfter Spieler beteiligt war, dann kann dieses Spiel tatsächlich als Niederlage für sein Team gewertet werden. Und das ist eine ganz schön krasse Nummer, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass Teams wie zum Beispiel das Washington Football Team gerade mal zu 50% geimpft sind. Dann ist das doch eine verdammt gute Quote, die Seahawks haben. Und ich denke mal, zumindest in der Richtung müssen wir uns dann in der kommenden Saison keine Sorgen machen.
Wie gesagt, hang the banner. Seahawks sind letztes Jahr und dieses Jahr einfach Covid-19-Bezwinger.
Ja, genau. Der Vaccination-Champ. Und als letzte News, Dwayne Brown, unser Star-Tackle, und Jamal Adams, unser Safety, wollen beide einen neuen Vertrag haben. Bei Adams war es ja schon relativ klar, beziehungsweise war ja schon klar, dass man bald mit ihm verlängern muss, als die Seahawks ja, diesen Preis für ihn gezahlt haben von 2 First-Round-Picks und plus X. Dwayne Brown möchte jetzt wohl auch einen neuen Vertrag haben. Der geht jetzt auch in seine letzte Saison. Wird nicht jünger, hat aber letzte Saison ja auch weiterhin auf Top-Niveau performt. War einer der besten Tackles der Liga, auch ja. Laut Pro Football Focus und auch durch den Eye-Test hat er bestanden. Also da gab es wirklich nichts zu meckern. Von daher denke ich mal, solange sich nicht abzeichnet, dass er irgendwie abbaut, sehe ich da auch nichts, was dagegen spricht. Also Alter allein sollte sicherlich kein Argument gegen eine Vertragsverlängerung sein. Man sieht es bei den Rams, Andrew Whitworth, der ist, glaube ich, noch mal 3 Jahre älter und performt immer noch ziemlich gut. Von daher sollte man sich davon jetzt auch nicht blenden lassen. Auch alte Spieler können definitiv noch ihre Leistung bringen. Und Dwayne Brown wäre für mich auf jeden Fall Vertragsverlängerung absolut verdient und angemessen. Weil Jamal Adams, ich weiß nicht, wollen wir jetzt drüber reden oder wenn wir nachher zu den Safeties kommen. Ich würde es tatsächlich aufschieben wollen.
Ja,
genau. Man kann einfach nur sagen, die beiden sind beim Trainingscamp dabei, aber sind halt beide. Ich weiß nicht, trainieren sie nicht richtig mit oder wie genau macht sich das bemerkbar, dieses Hold-In in Anführungszeichen?
Ja, genau. Also, so wie ich es verstanden habe, nehmen sie jetzt nicht aktiv an den Trainingseinheiten des Seahawks teil, sondern stehen mehr oder weniger an der Seitenlinie, halten ein paar Pläusche mit Mitspielern, mit Coaches. Aber das ist quasi mehr oder weniger, so wie ich es verstanden habe, auch abgesprochen mit dem Coaching-Staff des Seahawks, dass sie dann ein sogenanntes Hold-In oder Holding-In und kein Hold-Out machen. Das heißt, sie sind da, sie bleiben nicht vom Training-Camp weg, wie zum Beispiel bei einem Hold-Out à la Cam Chancellor vor ein paar Jahren, sondern sind da, trainieren aber nicht mit.
Was ja mittlerweile auch sehr teuer wäre. Also
ja.
Laut dem das neuen CBA. Auch ein Grund, ja. Genau. Beim neuen CBA wurde vereinbart, ich glaube, pro fehlenden Trainingstag kostet das die Spieler $50,000. Habe ich das richtig verstanden? Also ist, glaube ich, echt eine saftige Summe. Und auch wenn NFL-Spieler ganz gut verdient, ist das sicherlich nichts, was man mal eben so verlieren will. Beispielsweise auch Deshaun Watson ist tatsächlich im Trainingscamp der Texans aktiv, in Anführungszeichen. Er spielt, glaube ich, Safety im Scout-Team und fängt ab und zu mal einen Swing Pass und bleibt dann stehen. Also
das ist wirklich.
Ja, das ist wirklich witzig. Aber wir haben letzte Woche auch schon gesagt, Tobi und ich, als Texas-Fan muss man wirklich einfach sehr verzweifelt sein und sehr traurig sein auf dieser Situation, weil da ist halt erstmal die nächsten Jahre relativ wenig, woran man sich irgendwie festhalten kann. Aber naja. Wir sind zum Glück keine Texans-Fans, von daher, wir haben noch gar nicht gesagt, was wir heute eigentlich vorhaben. Wir sind direkt in die News gestartet. Es geht, beziehungsweise kommen, wir moderieren jetzt hier die News ab und dann merkt ihr es ja gleich im Thema der Woche. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, Thema der Woche. Viele werden es wahrscheinlich schon erahnen, beziehungsweise wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt. Nach der Offense kommt natürlich die Defense. Wir schauen auf die Defensive im Team der Seahawks, wollen uns anschauen, ja, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben, was kann man von den Jungs erwarten, und ja, dafür wollen wir erstmal ein bisschen zurückschauen. Henry, wie hast du noch im Kopf, wie wir vor der letzten Saison auf die Seahawks Defense geschaut haben? Ich meine, wir waren doch recht euphorisch, oder?
Also ich will mir eigentlich gar nicht mehr die Aufnahme, die Quick Reaction von Straight anhören. Habe ich auch bis heute nicht gemacht.
Ganz schlecht gealtert.
Das ist wirklich einer der miesesten Takes gewesen, die ich da vorletzte Saison hatte. Bezug auf die Secondary der Seahawks.
Ja. Sag nochmal, wie haben wir sie genannt?
Ja, lassen wir das mal bestehen.
Ja,
wie gesagt, letztes Jahr haben, glaube ich, viele die Seahawks-Defense viel, viel besser eingeschätzt, als sie dann war. Es liegt daran, dass zum Beispiel Spieler wie Shaquille Griffin sehr inkonstant waren, nicht auf dem Niveau gespielt haben, wo man sie gesehen oder erwartet hatte. Dann einen Jamal Adams auch nicht die Leistung gebracht hat, von der man eben ausgegangen ist. Und allgemein die Cornerback-Gruppe und die Secondary insgesamt mit den Safeties dann zumindest am Anfang der Saison nicht wirklich eingespielt war und insgesamt auch nicht wirklich gut gespielt hat. Es ist dann gegen Mitte der Saison besser geworden, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass die Defense letztes Jahr eine mittlere Enttäuschung war, jetzt an den Erwartungen gemessen. Ich weiß nicht, wir kommen ja gleich dazu, wie wir es jetzt dieses Jahr sehen, aber letztes Jahr war das nicht das, was man erwartet hatte. Ich glaube, letztes Jahr dann nach DVOA Platz 16, also nachdem man sich eben gefangen hatte, dann durch durchschnittliche NFL-Defense, aber Passverteidigung auf Platz 20 nach DVOA und die Laufverteidigung war recht gut, eine Top-10-Lauf-Defense. Ja, durchwachsen.
Ja, auf jeden Fall. Also besonders die Secondary war natürlich eine starke Enttäuschung. Der Pass-Rush war im Endeffekt dann eigentlich so, wie man ihn erwartet hatte, oder? Also ich finde, man hat keine Erwartung gehabt oder kaum Erwartung gehabt. Das Personal war wirklich absolut ausbaufähig. Ich weiß noch, mein Hot-Take in Anführungszeichen vor der Saison, wir haben ja in der Redaktion ein bisschen gesammelt und meiner war, Jamal Adams wird die Seahawks in Sacks anführen. So ist es dann auch gekommen. Im Nachhinein klingt das jetzt nicht nach Hot-Take, aber dass er so extrem eben auch als Blitzer eingesetzt wird, das konnte man damals noch nicht in der Stärke erwarten. Von daher war es damals, finde ich, schon ein Hot-Take, zumal Defensive Line der Seahawks also das war halt irgendwie nichts. Also das mit Benson Mayowa, einen Veteran, der ja durchschnittlich gespielt hat, relativ solide war und eigentlich wurde es erst besser, als für Carlos Dunlap getradet wurde. Dann hat die Defense allgemein, also so ein bisschen zur Mitte der Saison, späte Mitte der Saison, hat die Defense einfach so ein bisschen sich gefangen und witzigerweise genau zu dem Zeitpunkt wurde sie besser, als die Offense schlechter wurde. Das heißt, anfangs war es dann die Offense, die Defense gecarried hat und irgendwann gab es dann den Switch. Die Offense ist völlig auseinandergebrochen. Dafür hat die Defense groß aufgespielt und war eine der stärksten tatsächlich zum Ende der Saison in verschiedenen Metriken. Beispielsweise, ich weiß, Sacks sind immer so eine Sache, aber die letzten 10 Spiele haben die Seahawks die Liga in Sacks angeführt und das ist schon was, womit man am Anfang der Saison nicht rechnen konnte bei dem Pass Rush. Also Carlos Dunlap hat da schon ordentlich frischen Wind reingebracht. Den haben wir jetzt auch wieder geholt, da reden wir gleich noch drüber. Von daher, war auch wie bei der Offense eine sehr durchwachsene Saison, hatte Höhen und Tiefen. Wie blickst du so insgesamt auf die defensive Leistung der Saison zurück? Also würdest du sagen, dass man diesen Schwung der zweiten Saisonhälfte vielleicht mitnehmen kann oder war es ein Stück weit auch ein Outlier, weil ja auch der Schedule zur zweiten Saisonhälfte etwas abgeflacht ist?
Ja, wollte ich gerade sagen, wie gesagt, die zweite Saisonhälfte, die würde ich erstens nicht überbewerten, zweitens ist das defensive Personal schon ein deutlich anderes als letztes Jahr gegen Ende der Saison und drittens ist ja, wie wir alle wissen, die defensive Leistung sehr, sehr instabil von Jahr zu Jahr, deswegen kann man das nicht so einfach in die kommende Saison übertragen. Also da kann man sich nicht davon direkt anknüpfen und sagen, die Defense ist jetzt genauso gut oder viel schlechter oder besser. Das ist halt ziemlich ungewiss gerade. Deswegen, ich würde es nicht überbewerten, was die zweite Saisonhälfte war.
Also, wenn wir es uns wünschen könnten, wäre es auf jeden Fall eher die zweite Saisonhälfte, an denen sich die Defense orientiert. Wollen wir ein bisschen in die Mannschaft reingehen, beziehungsweise wir können erst mit den Coaches anfangen. Ken Norton ist nach wie vor Defensive Coordinator, aber im Grunde hat da Pete die Zügel in der Hand, oder?
Ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Man kann ja gleich schon mal auf die Debatte eingehen. ob die Seahawks dieses Jahr wieder viel Base-Defense spielen, wie man es auf der einen oder anderen Football-Seite liest, die jetzt nicht gerade irgendwie Seahawks-Insider sind oder so, aber das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Ich glaube, dass der Coaching-Staff recht flexibel sein kann mit dem Personal, den die Seahawks dieses Jahr in der Defensive haben. Und man hat ja auch letztes Jahr gesehen, dass es davon abhängig gemacht wird. Insgesamt braucht man jetzt keine philosophischen, großartigen Änderungen erwarten. Ich glaube zum Beispiel, dass die Seahawks dieses Jahr auch wieder viel Nickel und wenig Base Defense spielen werden.
Ja, allein vom Personal wird es ja auch schwierig, so viele Linebacker aufs Feld zu bekommen, die Qualität haben, dann auch wirklich zu starten. Aber ja, Linebacker machen wir gleich. Ich würde sagen, wir fangen up front an in der Defensive Line und schauen da erstmal nach außen zu den Defensive Ends. Da haben wir den eben angesprochenen Carlos Dunlap, den die Seahawks für etwas weniger Geld wieder zurückholen konnten, was mir persönlich sehr gefallen hat. Man hat ihn entlassen, weil sein Vertrag ja doch sehr teuer gewesen wäre, 14 Millionen, hat ihn dann günstiger zurückgeholt. Ich glaube, 8 oder 9 Millionen waren es am Ende.
Ja.
Auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir den ehemaligen First-Round-Pick LJ Collier, Rashim Green, Neuverpflichtung Kerry Herder von den 49ers. Benson Mayowa ist immer noch da. Eldon Smith, da ist natürlich noch die Frage, ob er ja, den Seahawks überhaupt zur Verfügung steht. Da ist ja auch noch ein Gerichtsverfahren im Kommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube im August soll das irgendwann stattfinden, habe ich zumindest gelesen. Da ist natürlich dann die Frage, ob er den Seahawks dann überhaupt zur Verfügung steht. Und dann die beiden jungen Second-Year-Player, Alton Robinson und Daryl Taylor. Von Robinson hat man tatsächlich ein bisschen schon aufblitzen sehen letzte Saison. Daryl Taylor war ja die ganze Saison über verletzt. Da haben wir es wieder, was du eben schon bei Eskridge angesprochen hattest. Hohe Seahawks-Picks verletzen sich grundsätzlich vor der Saison oder kurz nach Beginn. Von daher, ja, Daryl Taylor eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Schwierig für mich. Also viele erwarten jetzt irgendwie eine Breakout-Season von Daryl Taylor, habe ich jetzt schon mehrmals gelesen und ich frage mich immer, warum?
Das ist übertrieben.
Ja, ich frage mich wirklich, warum. Man hat noch nichts von diesem Spieler gesehen, der hat noch überhaupt keine NFL-Erfahrung. Klar, sein College-Tape sieht zum Teil ganz gut aus bei Tennessee, aber daraus jetzt abzuleiten, ja, der geht jetzt in sein zweites Jahr und darum wird das jetzt ein Breakout-Jahr, finde ich immer ein bisschen zu einfach, zumal er ja eigentlich, ist es ja sein erstes Jahr. Also er wird jetzt das erste Mal für die Seahawks auflaufen, hoffentlich. Und dann direkt zu erwarten, dass er da komplett einschlägt, finde ich zumindest mutig. So insgesamt, was würdest du sagen, im Vergleich auch zur letzten Saison, wie schätzt du die Defensive Ends, den Pass Rush der Seahawks ein?
Ja, also mit Carlos Dunlap und Kerry Hyder, die wahrscheinlich die Defensive Ends auf den Base Downs starten werden, als Defensive End auf den Base Downs starten werden, und allgemein mit der Tiefe auf Defensive End, ist man aus meiner Sicht schon mal besser und auch tiefer als letztes Jahr aufgestellt. Ich meine, Benson Mayowa, der jetzt Rotationsspieler ist, hat letztes Jahr noch gestartet in Woche 1. Es fehlt jetzt zwar diese ganz klare Nummer 1, dieser ganz klare Nummer 1 Pass Rusher, wie ihn die Niners haben oder die Chargers, aber ich bin sowieso eher der Ansicht, dass das eine tiefe Rotation, wie wir sie jetzt auch haben, mit mehreren ganz guten Pass-Rushern, das schon auch wettmachen kann. Ich bin auf Daryl Taylor gespannt, wenngleich ich keine wirkliche Erwartung an ihn habe. Ich lasse mich da einfach überraschen, weil es halt eine absolute Wildcard ist und man den mehr oder weniger wie einen Neuzugang betrachten kann. Ich glaube auch, dass der ein oder andere von den jetzt genannten Spielern nicht den Kader schaffen wird oder eventuell mehr Defensive Tackle spielen wird, weil man sonst gerade im Moment einfach ein Überangebot auf Defensive End hat. Also man wird nicht mit, ich glaube, wie viel haben wir jetzt genannt, 7 oder 8 Spielern auf Defensive End in die Saison gehen.
Ja, das ist nicht zu erwarten, das stimmt. Besonders bei LJ Collier und Rashim Green könnt ihr mir vorstellen, dass sie häufiger auch mal durch die Mitte kommen. Oder Kerry Hyder hat er bei den Niners auch ab und zu mal gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Insgesamt gebe ich dir total recht. Also man hat irgendwie viele solide Pass-Rusher, kein Star-Pass-Rusher, also Carlos Dunlap war vielleicht mal auf dem Niveau, aber mittlerweile ist er auch ein bisschen in die Jahre gekommen, von daher, ich denke schon, dass er dieses Core anführen kann, aber er ist jetzt kein Elite-Pass-Rusher mehr, sagen wir mal so, aber ja, du hast auf jeden Fall recht, also das ist eine sehr interessante Truppe, die ja insgesamt, glaube ich, schon das Potenzial hat, durch eine gute Rotation hier und da auch mal wieder durch einen Four-Man-Rush Druck zu machen. Und vor allen Dingen, wenn du eben immer durchrotieren kannst, du immer fitte Spieler aufs Feld schicken kannst, hast du dann eben irgendwann auch einen Vorteil. Und so kann man dann auch leichter Verletzungen kompensieren. Also wenn jetzt bei den Niners zum Beispiel ein absoluter Star wie Bosa ausfällt, hast du halt gleich starke Probleme. Wenn jetzt bei den Seahawks einer ausfällt, gut, ist der qualitative Abfall jetzt nicht ganz so dramatisch.
Ja, klar.
Ja. Also von daher, Defensive End sehe ich auch insgesamt besser als letztes Jahr. Defensive Tackle tendenziell wenn man die reinen Tackle sich anschaut, sicherlich schlechter als letztes Jahr, da man ja mit Jaron Reed eigentlich den Nummer 1 Defensive Tackle verloren hat, der besonders ja auch dann noch ein bisschen mehr Pass Rush durch die Mitte forcieren konnte, wobei er auch nie an seine 2018er Saison anknüpfen konnte. Von daher war für mich persönlich zumindest der Abgang vollkommen in Ordnung. Glaubst du, Puna Ford ist jetzt in der Lage, hat ja auch einen neuen Vertrag bekommen, im Pass Rush jetzt noch ein bisschen was draufzulegen? Also ist ja für mich schon Elite Laufverteidiger, aber meinst du, im Pass Rush ist da noch ein bisschen mehr drin bei ihm?
Ja, also genau. Puna Ford ist ja für mich klar gesetzt auf Defensive Tackle und wie du schon sagst auch, ich würde ihn halt auch gern mehr auf Free Tech sehen. Ich sage das ja auch schon länger und bin dieser Meinung, weil er halt für sein Gewicht erstens sehr beweglich ist, einen sehr tiefen Körperschwerpunkt hat und letztes Jahr auch im Pass Rush ein oder zwei Flashes gezeigt hat. Deswegen würde ich das echt sehr, sehr gerne mal sehen. Was den Weggang jetzt von Jaron Reed angeht, da bin ich derselben Meinung wie du. Also für mich wiegt der nicht wirklich schwer, weil er halt letztes Jahr wirklich nicht mehr als average war und zum Beispiel PFF bestätigt da auch mein Gefühl, da hat er eine 56,3 bekommen und nichtsdestotrotz ist jetzt auch wegen dem Weggang von Jaron Reed kaum Tiefe da, wenngleich es der richtige Move war, ihn zu entlassen aus meiner Sicht.
Ja, also wenn man, du hast die Tiefe angesprochen, wenn man da mal hinschaut, ein alter Bekannter wurde zurückgeholt, Al Woods. Ich würde jetzt mal prognostizieren, dass der wahrscheinlich sogar starten wird neben Puna Ford. Ist auch ein guter Laufverteidiger, aber gerade weil er eben hauptsächlich stark gegen den Lauf ist, wird dann eben noch mehr Verantwortung auf Puna Ford fallen und da hoffen wir dann beide drauf, dass er auch im Pass Rush mal ein bisschen mehr Einsätze bekommt, beziehungsweise mehr Snaps bekommt. Weil dahinter haben wir dann Leute wie Cedric Lattimore, Brian Moen, Robert, Nkemdiche?
Robert Nkemdiche, ja. Ehemaliger First Rounder 2016, glaube ich.
Ach krass.
Wurde, glaube ich, kurz vor oder nach Jermaine Fedi gepickt.
Ah, okay.
Cardinals.
Krass.
Hat er auch.
Ach doch, ja, von den Cardinals. Ja,
war
ja,
auch klar, als Prospect, ja. war er sehr, sehr gehypt. Auch als Pass-Rushing Defensive Tackle, aber konnte nie seinen Ansprüchen auch in Arizona gerecht werden und an ihn habe ich jetzt zum Beispiel auch keine großen Erwartungen.
Ja, ich glaube, bei dem gab es auch immer so ein paar Probleme, weil er zu faul war oder weil er nicht wirklich Einsatz gezeigt hat bei den Cardinals, meine ich.
Das kann sein, ich bin da gar nicht so weit drin.
Ja. Aber nee, ich erinnere mich nämlich nur gerade dran, weil mir hat der Name gar nichts gesagt und jetzt, weil du Cardinals gesagt hast, fiel es mir wieder ein, dass die Seahawks da auch aktiv geworden sind und einige Cardinals-Fans bei Twitter, glaube ich, geschrieben, so, oh ja, viel Glück mit dem, der macht nämlich irgendwie gar nichts. Also kann man mal gespannt sein. Genau. Ansonsten Jared Hewitt, was sind das für Namen? Hewitt oder Hewitt?
Ich hab Hagrid gelesen im Anfang.
You're a wizard, Harry. und zuletzt Walter Parmore. Also das sind erstmal Namen, bei denen ich hoffe, dass sie den Rostercut nicht überstehen, weil ich sie nicht aussprechen kann, damit das nicht zu vielen Peinlichkeiten im Podcast kommt. Also, puh. Was die Tiefe angeht, ja, schlimm.
Also ich sehe das zum Beispiel nur auf den Base Downs kritisch mit Pass Rushing Defensive Tackles, wobei da sowieso eigentlich nie Pass Rushing Defensive Tackles oder nicht so wirklich auf dem Feld stehen, wenn du nicht gerade den Aaron Donald hast oder den Chris Jones.
Ja.
Aber bei den Passing Downs werden ja, wie gesagt, höchstens einer von den genannten Defensive Tackles wahrscheinlich dann auch auf dem Feld stehen. Da werden dann Leute wie Collier, Green oder Carry Hyder als Pass Rushing Defensive Tackle auf Free Tech spielen.
Ja. Ja, das stimmt schon. Also zu viel Sorgen sollte man sich nicht machen, da hast du auf jeden Fall recht. An sich mit Puna Ford und Al Woods, ich denke mal, durchschnittliche Defensive Tackle Starter-Position bei den Seahawks. Oder also ist es für dich sogar, ist es für dich noch unterdurchschnittlich? Oder?
Ach, da ist auch der Unterschied so gering, dass du da keine definitive Aussage erstens treffen kannst und zweitens, würde ich es einfach als Durchschnitt einordnen, ja.
Naja, ich denke auch. Also Defensive Line, kann man mal resümieren, Defensive Line insgesamt auf Defensive End auf jeden Fall verbessert, sowohl in der Tiefe als auch eben in der Spitze, dadurch, dass Dunlap jetzt von vornherein die ganze Saison dabei sein wird, Carry Hyder geholt wurde und Benson Maiora höchstwahrscheinlich nur noch eine Rotationsrolle einnehmen wird. Dazu dann die beiden jungen Robinson und Taylor, bei denen man jetzt nicht zu viel erwarten darf, aber zumindest hoffen kann, dass vielleicht einer von beiden, ich tippe ja eher auf Robinson, dann noch einen Schritt nach vorne macht.
Also ich würde fast argumentieren, dass die Defensive Line der Seahawks den höchsten Floor aller Positionsgruppen hat in der Defensive.
Ja, ist natürlich die Frage, wie sehr du dann bei Linebacker Bobby Wagner mit einbeziehst, weil der natürlich,
ja, natürlich
den höchsten Floor von allen hat, aber daneben ist
aber da hast die du halt den zweiten Starter, ja.
Ja, genau. Ja, doch, kann man sicherlich so sagen. Wobei, ja, ich bin wirklich gespannt, wie stark der Pass Rush im Vergleich zur letzten Saison wird, weil ich weiß noch, am Anfang der Saison war es wirklich schrecklich und ja, da muss man mal hoffen, dass es dann tatsächlich auch den von dir erhofften Floor gibt.
Und wie gesagt, das sind jetzt wieder alles nur Prognosen auf Basis der letzten Saison, beziehungsweise auf Basis dessen, was wir von den Neuzugängen eventuell auch bei anderen Teams gesehen haben. Deswegen kann man da nicht zu viel drauf geben. Das hat man ja auch in unseren Prognosen letztes Jahr gesehen.
Ja, das stimmt. Also alleine von den Namen her klingt es auf jeden Fall nicht schlecht, denke ich mal. Ich glaube, so kann man es abschließend sagen. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zu den eben angekündigten Linebackern. Da haben wir natürlich, ja, Bobby Wagner als immer noch absoluten Elite-Linebacker, nach wie vor Top, weiß ich nicht, Top 3 bestimmt in der NFL. Verloren haben wir allerdings KJ Wright, der ja letztes Jahr echt extrem stark, vor allen Dingen in Coverage war. Also eigentlich sogar besser als Bobby, was echt, ja, überraschend war, weil wir ihn ja, glaube ich, auch als Cut-Kandidaten hatten vor der Saison, weil er dann doch ein bisschen Geld verschlungen hat. Im Endeffekt war es dann gut, ihn zurückzuholen. Der ist allerdings immer noch Free Agent. Hast du eine Ahnung, warum das so lange dauert? Glaubst du, er fordert einfach zu viel oder warum hat er noch nie mehr zugeschlagen?
Also ganz erklären kann ich es mir nicht, weil ich bei manchen Teams es nicht ganz verstehe, warum sie jetzt KJ Wright nicht verpflichten. Bei den Seahawks verstehe ich es insofern, als dass sie halt Jordan Brooks jetzt als Fulltime-Starter sehen wollen. Nichtsdestotrotz würde ich, wenn der Preis stimmt, ja, 24-7 KJ Wright zurückholen. Also das würde ich definitiv machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Seahawks schon damit abgeschlossen haben irgendwie.
Zumal bei den Seahawks ja eigentlich immer das Credo galt, Leistung vor Pickhöhe oder sowas. Also es galt eigentlich immer, derjenige, der performt, der spielt auch. Bestes Beispiel damals Chris Carson, der als Siebtrunden-Pick reingekommen ist, der hat dann auch den Vorzug erhalten vor Rashad Penny, obwohl der ein First-Round-Pick war. Einfach weil er schlicht und einfach besser war.
Jordan Brooks ist halt die Zukunft auf Linebacker und das macht schon Sinn, den auch zu spielen, wenngleich, ja, KJ Wright letztes Jahr natürlich der bessere Linebacker war. Ich glaube aber insgesamt, dass die Liga ihn einfach, also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er nicht unter Vertrag ist, dass die Liga ihn viel, viel weniger wertschätzt, als er sich selbst halt auch einschätzt und dass dadurch halt auch die Gehaltsforderungen beziehungsweise das, was andere Teams ihm anbieten, relativ weit auseinander liegen.
Ja, auch nochmal Washington als Beispiel, da ja, genau, bin ich ja auch immer ein bisschen Team drin. Ja. Also die haben ja auch gerade einen First-Round-Pick in einen Rookie investiert, in Davis, und ist ja auch alles schon gut, dann Cole Holcomb hast du daneben. Aber da jetzt noch einen Veteran wie KJ Wright mit reinzusetzen, wäre für mich eine absolut logische Verpflichtung. Also ich kann es mir nicht so richtig erklären, vor allen Dingen nach diesem starken Jahr ja auch. Ne? Ich meine, wenn er jetzt irgendwie einen Down-Year gehabt hätte oder man sehen würde, okay, der wird alt, ne, der baut ab, könnte ich ja verstehen, dass ihn dann keiner haben will, aber das sich dann so irgendwie zu entgehen zu lassen, so einen guten Veteran auf Linebacker noch da in der Defense zu haben, der vor allen Dingen auch ein extrem spielintelligenter Spieler ist, ne? der Screenpässe früh erkennt, der gern mal Tackle for Loss im Backfield der Gegner auftaucht, also ja, es bleibt zu beobachten. Ich hoffe immer noch, dass sie ihn zurückholen, natürlich für angemessene Konditionen. Aber ja, bin ich sehr gespannt, ob die Seahawks oder ein anderes Team da demnächst mal zuschlagen. Falls nicht, du hast Jordan Brooks angesprochen, ebenfalls First-Round-Pick. Der Seahawks geht jetzt in sein zweites Jahr.
Ja, ja.
Gott, stell dich jetzt vor auf dem Schlauch.
Ach mal.
Ich komme durcheinander bei den ganzen Picks hier. Geht in sein zweites Jahr. Letztes Jahr hat er immer mal wieder seine Einsätze gehabt, hat vor allen Dingen in der Laufverteidigung auch ganz gut performt, kam dann in der Passverteidigung für mich ein bisschen zu schlecht weg. Also bei PFF ist er, glaube ich, irgendwie der zweitschlechteste Linebacker gegen den Pass. Sicherlich hat er da seine Schwierigkeiten gehabt, aber hast du es so schlimm gesehen bei Brooks?
Ja, also das ist auch so ein Ding. Also bei Jordan Brooks, da matcht das Tape irgendwie sehr, sehr wenig mit seiner PFF-Note. Also ich habe das auch nicht ganz verstanden, warum er da bei PFF so schlecht weggekommen ist. Insgesamt hat er aber irgendwie gezeigt, dass er auf jeden Fall covern kann, dass es in ihm steckt. Der hatte einzelne Raps auch immer wieder, wo man das ganz klar gesehen hat, dass das Potenzial da ist. Hatte jetzt aber auch recht wenige Coverage-Snaps letztes Jahr. Ich glaube, irgendwas mit 150 oder so. Also bin ich mal gespannt, wie das jetzt nächstes Jahr aussieht, wenn er dann auch Fulltime Weakside Linebacker spielt. Ich glaube, letztes Jahr ist er da teilweise bei den Third Downs immer mal wieder vom Feld gekommen, wenn ich mich gerade nicht vertue. Deswegen, ja, mal schauen, wie sich das gestalten wird.
Ja, dahinter sieht es durchwachsen aus. Also Cody Barton, denke ich mal, ist noch ein ganz guter Ersatz, falls mal erforderlich. Ja, Ben Burkhirvan eigentlich fast nur im Special Team aktiv. Ich wage zu bezweifeln, dass da noch der große Durchbruch kommt.
Unterdeutscher.
Ja, aua, Aaron. Aaron Donker ist momentan auch noch im Trainingscamp des Seahawks. Da muss man sicherlich mal abwarten, wie genau er sich da akklimatisiert. Also ist natürlich einfach eine riesen Spalte zwischen dem, was er vorher gespielt hat, und dann direkt der NFL. Man hat es bei Jakob Johnson beispielsweise gesehen, es kann funktionieren. Der hat ja überraschend einen regulären Practice-Squad-Platz bekommen. Es gibt ja normalerweise für die International Pathway-Spieler einen Zusatzplatz, der sie berechtigt mitzutrainieren, aber sie dürfen nicht aktiviert werden, im Gegensatz zu anderen Practice-Squad-Spielern. Und Jakob Johnson hat bei den Patriots damals eben einen regulären Practice-Squad-Platz bekommen und wurde dann auch aktiviert, als ein Fullback gebraucht wurde bei den Patriots. Von daher, das ist für mich die einzige Option, die es vielleicht gibt, dass Donker sich irgendwie durch gute Leistung, durch harte Arbeit, durch schnelles Lernen einen regulären Practice-Squad-Platz erarbeiten kann, verdienen kann, und dass er dann vielleicht durch Verletzung oder was auch immer seinen Weg ins Team findet. Für mich aber doch eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Von daher drücken wir ihm natürlich die Daumen, aber ist jetzt in unseren Überlegungen erstmal keine, hat er jetzt wahrscheinlich erstmal keinen besonders großen Platz, oder siehst du das anders?
Ja, genau, also er ist halt ein reines Project. Wir können an der Stelle auch nochmal ganz kurz erklären, warum die Seahawks jetzt auch eine 90 und keinen 90er-Kader haben. Also Aaron Donker ist da der Grund, weil eben, ich glaube, vielleicht haben wir es auch schon mal erklärt an irgendeiner Stelle im Podcast, aber weil eben durch dieses International Pathway Programm eben ein weiterer Spot eben noch quasi mit dazugezählt wird und die den Teams eben erlaubt wird, den eben einem Spieler aus diesem Programm zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch der Grund, warum Aaron Donko auch wahrscheinlich Fulltime nächstes Jahr bei den Seahawks sein wird und gleichzeitig trotzdem nie einen Regular Season höchstwahrscheinlich bestreiten wird, weil nämlich dann im Practice Squad auch ein weiterer Platz zur Verfügung ist. Also die Seahawks werden dann statt 10, 11 Practice Squad Spieler mitnehmen dürfen. Jedoch, wenn er es nicht ins reguläre Practice Squad schafft, ist es eben so, dass er dann in der kompletten Saison nicht aktiviert werden kann. Und das war eben bei Jakob Johnson nicht der Fall. Der ist direkt ins Practice Squad gekommen. Wenn das Aaron Donker, was sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn er das schafft, dann ist es möglich. Aber wie gesagt, der ist im College nie gestartet oder kaum gestartet, so wie ich es mitbekommen habe, und ist halt einfach ein athletischer Freak, dem aber ja viel Spielverständnis in der NFL noch fehlt, die Technik, also man darf da nicht viel erwarten aus meiner Sicht, wenngleich er, wie gesagt, das ganze Jahr über bei den Seahawks sein wird, höchstwahrscheinlich.
Ja, ich denke aber, da berichten wir dann weiter drüber, wenn irgendwas passiert, aber Stand jetzt, wie gesagt, Daumen sind gedrückt, aber die Erwartungen sind dann doch eher ein bisschen geringer. Ja, soweit zu den Linebackern, oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja gut, da hatten noch zwei weitere Linebacker, auch Camper, die ist mit Nate Evans und John Redigan. Das ist nicht groß der Rede wert. wie gesagt, BBK und Cody Barton sind solide Dev-Spieler und ja, gute Special-Teamer.
Ja, so kann man es abkürzen. Kommen wir weiter zu den Cornerbacks. Und ja, da wird es jetzt interessant. Also ich glaube, das ist eine ziemliche Boomer-Bust-Truppe, die wir da zusammen haben. Natürlich als Abgang Shaquille Griffin muss man so erstmal verkraften. Ich denke, für uns alle war es in Ordnung, dass wir ihn haben ziehen lassen. Ich glaube, du warst damals auch zufrieden, ne? dass man die Kondition nicht mit ihm verlängert hat, weil es ja auch echt ziemlich, ich glaube, 3 Jahre, 40 Millionen kriegt er jetzt bei den Jaguars. Das ist halt schon...
Insbesondere viel. Für den Preis und auch so, wenn man jetzt seine Leistung letzte Saison sieht, schmerzt mich sein Weggang weniger, als ich es jetzt vor der letzten Saison gedacht hätte. Da geht es mir irgendwie ähnlich wie bei Jaron Reed, weil er auch einfach inkonstant war.
Genau, inkonstant auf jeden Fall. Und weil die Seahawks inkonstante Spieler mögen, haben sie sich direkt den nächsten Mann geholt, Nicola Witherspoon. Man bedient sich gern bei ehemaligen 49ers und hat das hier dann eben auch getan. Nicola Witherspoon ist ja auch ein interessanter Cornerback, weil er eben die typische Seahawks-Maße mitbringt. Also ne, groß, lang, schlagsig.
Und weil er glaubt, der beste Cornerback der Liga zu sein.
Hat er gesagt?
Also er glaubt, dass er irgendwie der beste Cornerback der Liga war, als er eben fit war. Oder wenn er fit ist, ist er der Überzeugung, dass er der beste Cornerback der Liga ist.
Ja, ist immer die Frage, wo gesundes Selbstbewusstsein aufhört. Und
oder wo die herkommt. wo
das herkommt. Also man muss ja sagen, er hatte, also letzte Saison war sicherlich nicht verkehrt. Bei Witherspoon ist es halt ähnlich wie bei Griffin, nur noch, ich glaube, ein bisschen krasser, dass er teilweise, also die Sprünge nach oben und unten sind noch mal größer als bei Griffin. Ja. Also wenn Witherspoon einen richtig guten Tag hat, dann spielt er wirklich wie ein Top-5-Corner. Aber wenn er einen schlechten Tag hat oder auch nur mal ein schlechtes Quarter, dann denkst du, du hast dir da irgendwie einen Practice-Squad-Typen reingeholt. Also ich glaube, da können 49ers-Fans ein Lied von singen. Da ist Freud und Leid immer sehr eng beieinander.
Ja, genau, das hat mir auch Lars Riedenklau vom Niners Empire Germany, den kennt bestimmt der ein oder andere, noch vor ein paar Monaten gesagt, als er verpflichtet wurde, dass er halt einfach die Inkonstanz in Person ist. Und der ist ja auch letzte Saison mies reingestartet, war dann verletzt und dann die letzten 3-4 Spiele hat er auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt. Ich kann mich noch erinnern an Woche 15 oder sowas, wo er DK Metcalf weitgehend aus dem Spiel genommen hat. Also man weiß nicht, was wir da sehen werden mit Kello Witherspoon, aber das Ceiling ist schon sehr, sehr hoch. Der Floor gering.
Also bei PFF hat es tatsächlich für ein 80er Grade gereicht. Also ja, gut, Coverage Grade 80,9. Sechster Cornerback von 121. Klar, kleine Sample Size auf jeden Fall. 334 Defensive Snaps waren es insgesamt. Aber ja, es lässt wirklich zumindest so hoffen.
Hoch? Echt? Krass.
304, ja. Sechster von 121. Also es ist natürlich jetzt nichts, womit man nächste Saison rechnen muss, aber es lässt zumindest hoffen bzw. erahnen, was er drauf hat oder ne, was sein Ceiling ist. Und ja, das ist halt einfach eine ziemlich große Wundertüte auf jeden Fall. Jemand, der es bei den Seahawks zumindest schon bewiesen hat, ist der nächste Ex-49er, DJ Reed. Und Henry, da lasse ich dir jetzt einfach mal die Bühne frei. Bitte.
Ja, also wer meine Takes dazu kennt, weiß ja, dass ich sehr, sehr großer Fan von ihm bin. Und er war halt auch aus meiner Sicht letztes Jahr der beste Cornerback des Seahawks und hat die Secondary merklich stabilisiert, als er da ins Lineup gerutscht ist und dann auch dauerhaft Starter geworden ist. Deswegen ist er gerade für mich zumindest Cornerback 1, einfach weil er so konstant war letztes Jahr. Aber wie gesagt, er wird sich dann trotzdem in Position Battles mit einem Witherspoon, mit einem Trey Brown, mit einem Pierre Desir auseinandersetzen werden. Ich würde ihn, weil er halt auch letztes Jahr so ein gutes Spielverständnis gezeigt hat und auch größer spielt, als er ist, nicht in den Slot, sondern outside stellen.
Ja, also im Slot wäre er verschenkt, zumal wir da ja auch eigentlich ganz gut besetzt sind, da kommen wir dann auch zu.
Er spielt ja, auch hinter, lieber aus outside, auch eigene Aussage.
Ja, ja. Also für mich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Witherspoon und Reed starten outside.
Sehr wahrscheinlich.
Und dahinter hast du dann halt so einen kleinen Kampf. Trey Brown, der Rookie, Viertrunden-Pick war er, glaube ich, ne?
Ja.
Hat natürlich auch schöne Bilder gezeigt beim Senior Bowl, hat auf jeden Fall ordentlich abgeliefert. Ist natürlich auch eine noch viel größere Wundertüte, also da kannst du natürlich noch gar nicht noch gar nicht sagen, wie sich das entwickelt. Wäre natürlich cool, wenn er tatsächlich dann in diesem Positionskampf sich überhaupt erstmal befindet. Also wenn er oben mitmischen kann, wenn er ähnliche Leistungen im Trainingscamp zeigt. Aber ich glaube, da erwarten wir jetzt nicht, dass er dass er direkt sich da irgendwie einen Starterposten ergattern kann. Und nicht zu vergessen natürlich noch Trey Flowers, der jetzt auch eine Weile im Kader des Seahawks ist.
Den will ich wirklich nicht starten sehen dieses Jahr, wirklich.
Nee, das muss nicht sein.
Der kann echt Backup sein. Tut mir leid, ich hab mit den Jahren so einen subtilen Hass aufgebaut auf Trey Flowers.
Weil er einfach immer so ein Sinnbild ist für eine schlechte Secondary. Also wenn du den starten lassen, es gibt schlechtere Spieler, keine Frage, aber wenn du den starten lassen musst, das ist halt immer so, Flowers startet, ja. Mensch. Und halt einfach so dieses, extrem unbeweglich,
schlagsig. Dieser Lulatsch.
Ja, richtiger Lauch einfach. Kann aber scheinbar hier laut PFF sehr gut den Lauf verteidigen. Hier. 81er Laufverteidigungsgrade.
Braucht man outside.
Und 73er Pass Rush. Stimmt, der hat mal einen Sack gehabt, glaube ich. Schön Cornerblitz.
Aber übrigens, wer ein bisschen unterschätzt ist und für mich so eine ganz kleine Außenseiter, oder was heißt ganz klein, aber eine kleine Außenseiterchance auf den Starterposten Outside, das ist für mich Pierre Desir, der ja auch das System der Seahawks kennt und vor 2 Jahren noch bei den Colts ziemlich gut gespielt hat.
Okay.
Da bin ich mal gespannt, also das wäre so der Geheimtipp.
So ein Under the Radar. Ja, möglich, aber ich hoffe auf jeden Fall auf eine gute Competition, damit am Ende dann auch wirklich das beste Duo startet und dann haben wir am Ende doch wieder Trey Flowers. Ich sehe es schon kommen.
Es gibt übrigens auch noch den Marius Randle, der jetzt statt Safety Cornerback spielen wird bei den Seahawks.
Ja, genau, wir können ja nochmal die anderen Namen nennen. Gavin Haslop, Jordan Miller, Brian Mills und Will Sunderland.
Wer die alle kennt, der ist eingefleischterer Seahawks-Fan als ich.
Absolut, ja, wer die kennt, ist absoluter Nerd. Also, die kannte ich auch alle nicht, muss ich dazu sagen.
Also, die Namen sagen mir was, aber nicht alle.
Nein.
Will Sunderland habe ich noch nie gehört gehabt bis heute.
Nein. Klingt eher wie so ein britischer Fußballer.
Stimmt.
Ja, dann ein paar Worte noch zum Nickel-Spot, zum Slot-Corner. Da haben wir eigentlich 2 Spieler, die sich da ein bisschen battlen, und zwar Ugo Amadi und Marquise Blair. Amadi hat die letzte Saison im Slot gespielt. Ich bin da immer ein bisschen kritischer als eigentlich alle anderen Seahawks-Fans, mit denen ich so geredet habe. Ich fand ihn halt okay, aber dann eben auch nicht mehr. Und war eigentlich immer der Hoffnung, dass Marquise Blair jetzt nach seiner Verletzung zurückkommt. Und er hatte ja vor der letzten Saison den Spot gewonnen im Trainingscamp. Ja. Also Marquise Blair war der Starter und hat sich dann ja ganz eklig verletzt im ersten Spiel gegen die Falcons, glaube ich.
Kreuzbandriss, oh, ja.
Ja, genau. Und dann kam Ugo Amadi eben als Ersatz rein. Von daher hoffe ich, dass Marquise Blair zu alter Stärke zurückfindet. Und für mich ist er dann logisch gesehen dann auch nach wie vor der, ich will nicht sagen Favorit, aber man hat zumindest eine offene Competition. Also für mich vergessen ihn zu viele. Das war immerhin auch ein Zweitrunden-Pick vor 2 Jahren. Und ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass er da einschlagen kann und Ugo Amadi dann vielleicht sogar verdrängt oder zumindest, dass es eine gute Competition gibt.
Ja, wobei ich da jetzt für gewisse Oregon Ducks-Fans ein bisschen in die Presse springen muss und anmerken möchte, dass Ugo Amadi jetzt nicht so schlecht war, wie er gerne geredet wird.
Wer redet ihn denn schlecht? Ich finde eher, dass ihn alle sehr positiv sehen, wohingegen ich eher sagen würde, das war okay.
Es war okay, ja.
Ja.
Und er ist auch auf einem billigen Rookie-Contract. Also für mich ist er preiswert.
Ja, preiswert ist er definitiv.
Aber wie gesagt, ja, das Ceiling sehe ich auch bei Marquise Blair höher. Du weißt nicht, wie er jetzt von einem Kreuzbandriss zurückkommt. Aber jetzt habe ich gerade heute noch so Training Camp Notes von Michael Schoen, Sean Dugar von The Athletic gesehen, der auch wieder sehr, sehr positiv von Marquise Blairs Eindruck in den ersten Trainingseinheiten gesprochen hat. Und da auch so ein bisschen seine Stärken, die er da eben gezeigt hat, nochmal sozusagen zu Papier gebracht hat und eben geschrieben hat, dass Marquise Blair halt eben genau diese Beweglichkeit hat, die du als Nickel-Cornerback brauchst, gleichzeitig aber auch die Länge und die Größe hat, um auch größere Slot-Receiver zu verteidigen. Und deswegen würde es mich auch freuen, wenn er nochmal den Nickel-Spot gewinnen würde und dann auch die ganze Saison fit bleibt und eben zeigt, dass er ein sehr, sehr guter Slot-Cornerback sein kann. Ich glaube, Pete Carroll hält ja auch sehr große Stücke auf ihn. Und gleichzeitig ist er ja auch noch ein solider Backup-Safety.
Genau, und er ist vor allem auch ein sehr harter Hitter. Also das war eigentlich das, was damals, als er gedraftet wurde, immer als erstes herausgestellt wurde. Dass er manchmal auch übers Ziel hinausschießt, aber dass er wirklich einige sehr, sehr schicke Hits verteilt hat. Und das ist im Slot natürlich genial, weil im Idealfall haben die Slot-Receiver dann auch irgendwann Angst über die Mitte, ne? Und gucken vielleicht etwas zu früh hoch, schauen, okay, kommt da gleich der Einschlag, muss ich schon aufpassen, verlieren dann vielleicht die Kontrolle über den Ball. Also gerade auch so kurz nach dem Catch, wenn dann der Einschlag kommt, so dann kann hier und da sicherlich nochmal ein Ball freigeschlagen werden. Und dafür ist dann eben so ein harter Hitter wie Marquise Blair, glaube ich, erstmal zum Anschauen ganz cool, wenn man so ein bisschen die Cam Chancellor Flashbacks bekommt und andererseits natürlich auch, um so ein bisschen Angst und Schrecken unter den gegnerischen Receivern zu sehen. Also ja, insgesamt auf jeden Fall vermutlich eine ausgeglichene Competition. Ugo Amadi muss seinen Platz verteidigen und Marquise Blair ist jetzt in der Rolle des Herausforderers, dadurch, dass er die Saison verpasst hat. Also ich bin sehr gespannt, wer sich da am Ende als unser Nickelback durchsetzen.
Wie siehst du denn insgesamt so die Cornerback-Gruppe des Seahawks?
Also ich würde tendenziell sagen, dadurch, dass Akello Witherspoon doch noch ein bisschen wankelmütiger ist, würde ich sagen, dass wir uns zumindest leicht verschlechtert haben, weil Griffin, klar, man kann viel über ihn meckern, aber er war zumindest relativ solide und hatte an guten Tagen auch die Möglichkeit, mal einen gegnerischen Nummer 1 Receiver kalt zu stellen. Und das kann Witherspoon auch, aber der kann ja doch mal ein Spiel verlieren. Und so krass war es bei Griffin eigentlich nie. Von daher bin ich gespannt, wie sehr Witherspoon dann schwankt. Also insgesamt würde ich sagen, leichte Verschlechterung, kann aber am Ende auch ganz anders aussehen, je nachdem, wie sich diese neu formierte Secondary dann am Ende anstellt.
Ja, ich weiß nicht, haben wir noch einen First-Round-Pick 2028 oder so, um für Brogan Howard zu traden?
Ich weiß nicht, ob die Dolphins da so...
Haben wir das noch da?
So viel haben wir noch, skippt der 8.
Peter, haben wir noch einen First-Round-Pick da? Wer die Referenz verstanden hat, der sei umarmt.
Ja. Also klar, wäre natürlich ein Traum. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Artikel gelesen, die Seahawks da als logischen Kandidaten sehen. Aber ja, ich glaube, bei Down to Talk haben sie auch schon drüber geredet. Adrian Franke meinte auch, ein First-Rounder wäre schon ein realistischer Preis für Howard. Von daher ist natürlich die Frage, ob die Seahawks jetzt noch weiter ihre Zukunft verscherbeln wollen. Und ich merke, Xavien Howard ist ein Top-Corner auf jeden Fall. Das wäre eine unglaubliche Verstärkung.
Oh, da wäre ich schon wieder richtig hyped auf die Secondary.
Ja,
da
wäre ich schon wieder hier. Du wärst viel zu hyped. Du würdest hier schon wieder Legion of Boom 2.0 irgendwie rumtwittern.
Also ich bin ja jetzt nicht... Also Leute denken jetzt, ich bin so ein Fanboy. Deswegen folgt mir einfach mal auf Twitter für meine Twitter-Cakes.
Ja, spult noch mal an den Anfang. Da hört ihr den Namen noch mal. also insgesamt würde ich sagen, tendenziell... was den Floor angeht, ist es eine Verschlechterung. Ceiling sehe ich aber tendenziell sogar noch einen Ticken höher als letztes Jahr, weil du einfach DJ Reed jetzt ein Jahr bei den Seahawks oder fast ein Jahr bei den Seahawks hattest, der kann sich sicherlich nochmal verbessern. Witherspoon hat auch ein hohes Ceiling, aber es kann natürlich auch, ne, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, auch deutlich runtergehen. Also Trey Brown bleibt auf jeden Fall interessant. Also ja.
Ich habe aber wirklich, ich habe irgendwie dieses Gut-Feeling, dass noch irgendwas Splashiges auf Outside-Cornerback passiert. Sei es irgendwie einen Trade oder keine Ahnung, eine Rückkehr von Richard Sherman, wenngleich das jetzt mit den News aus den letzten Wochen in weitere Ferne gerückt ist. Aber irgendwas, irgendwie.
Ohne diese Geschichte, die jetzt mit Sherman passiert ist, hätte ich sogar, wenn ich Geld hätte setzen müssen, hätte ich gesagt, er kommt zurück.
Ja.
Aber das wird jetzt halt wirklich schwierig. Ja, der sollte sich erstmal auf seine auf seine mentale Gesundheit konzentrieren und dann mal schauen, ob er überhaupt nochmal in die NFL, in der NFL einen Spot bekommt.
Ja. Aber insgesamt sehe ich es ähnlich wie du. Also auf dem berühmten Papier, aus meiner Sicht eines der schlechteren Cornerback-Gruppen der Liga, ja. Das aber trotzdem meinem Gefühl nach zu wenig Liebe insgesamt abbekommt und auch etwas underrated ist.
Ja.
Gemessen an den Dingen, die über die Seahawks-Cornerback-Gruppe geschrieben und gesagt wird.
Ich glaube, auch viele haben DJ Reed immer noch nicht so richtig auf dem Zettel.
Das, also, das auf jeden Fall, ja.
Immer noch krass unterbewertet. Auch Leute, die, weiß ich nicht, ne, so große deutsche Podcasts und NFL-Experten, die dann teilweise wirklich sagen, ja, Trey Flowers wird wohl starten. Und ich denke mir so, was?
Ja, nein. Das ist halt,
also,
kann der wirklich nein, wird nicht, er nicht viel in der Insights und auch, ja. Ich will jetzt nicht Ahnung absprechen, aber die sind da einfach nicht so tief drin.
Mhm. Ja. Also klar, kann es am Ende sein, dass Trey Flowers startet, aber ich finde, also momentan deutet da nichts drauf hin. Also,
nee, eben, überhaupt nicht.
Das sehe ich so absolut nicht. Von daher, ja, sicher nicht ganz so schlecht wie von manchen dargestellt, aber du hast es gesagt, tendenziell eher eine der schlechteren der Liga. Und ja, aber mit Upside nach oben. Ja, kommen wir zur letzten defensiven Positionsgruppe, den Safeties. Und ja, wir haben es am Anfang gesagt, Jamal Adams befindet sich gerade in Vertragsverhandlungen mit den Seahawks, möchte bestbezahlter Safety werden. Henry, verdient deiner Meinung nach?
Also, immer abhängig davon, wie er eben spielt. Also, ich würde sagen, dass es verdient wäre, wenn er genauso spielen würde wie in seinen ersten 3 Jahren in New York. Aber definitiv nicht, wenn er so spielt wie letztes Jahr bei den Seahawks. Deswegen würde ich ihn auch Stand jetzt nicht so viel Geld zahlen und fände es auch nicht gerechtfertigt. Die Frage ist, kann Jamal Adams in Seattle mehr sein als eben nur dieser Blitzer? Oder ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu, dieser dritte Linebacker.
Da kommt auch wieder die Base-Formation raus.
Ja, eben. zumal er ja eben bei den Chats eben in Coverage ziemlich gut war. Jetzt hat er eine ganze Off-Season-Vorbereitung und ist verletzungsfrei, so wie ich es mitbekommen habe, und eigentlich auch keine Entschuldigungen und Ausreden mehr. Aber wie gesagt, das Kind ist dann wahrscheinlich schon in den Brunnen gefallen, weil er jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich seine Vertragsverlängerung unterzeichnen wird.
Ja, man muss hoffen, dass er dadurch nicht zu satt und selbstzufrieden wird, wenn er den Vertrag unterschreibt, sondern dass das für ihn ein Ansporn ist, sich ja zu verbessern, beziehungsweise zu alter Stärke zurückzukommen, weil wir müssen uns, glaube ich, nicht drüber streiten, dass seine Leistung in Coverage wirklich mehr als ausbaufähig war.
Aber wie gesagt, ich will nochmal betonen, dass die Anlagen eigentlich da sind, weil das hat man wirklich gesehen in 2 Jahren zuvor bei den Chats. Da hat er wirklich elitäre Coverage gespielt.
Absolut, ja. Also, auch wenn man hier nochmal PFF zu Rate zieht, 2018 hatte er einen Wert von 89,8, 2019 87,9 und dann bei den Seahawks 62,7. Also das ist halt wirklich ein krasser Outlier nach unten. Von daher kann man jetzt hoffen, dass die Regression nach oben wiederkommt. also es ist schon hart. Also hier sieht man jetzt nochmal ein bisschen die Aufteilung seiner Snaps, weil manche Leute auch behaupten, er hätte ja gar nicht so wirklich viel in Coverage gespielt. Darum kann er da ja gar nicht so gut sein. Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das hört man immer wieder. Also seine Snaps bei Position D-Line waren 102, in der Box 390, Slot-Cornerback 189, Cornerback 22, Free Safety 152. Also klar, die Snaps in der Box dominieren definitiv, aber er hatte auch Free Safety 152 Snaps, also es ist nicht so, dass er irgendwie nur als reiner Blitzer eingesetzt worden wäre. Also er hatte durchaus seine Snaps in Coverage und hat die halt größtenteils nicht gut gespielt. Also der hat ein Coverage-Rating von 52,5. Das ist einfach nur, ja, für einen Star-Safety, der er ja sein möchte, ist das schlicht und ergreifend schlecht. Und da muss man definitiv hoffen, dass da mehr kommt, beziehungsweise dass er zu alter Stärke zurückkehrt. Und dann ist es für mich auch angemessen, dass er der bestbezahlte Safety wird, wenn er denn diese Leistung bringt, die er in bei den Jets ihn gebracht hat. Ich war damals ein riesen Fan von ihm. Ich fand ihn so geil, als er bei den Jets gespielt hat. War ja damals auch mega gehypt, dass er zu den Seahawks kommt. Aber was er dann eben geleistet hat, war kein Safety, sondern halt ein guter Blitzing Linebacker.
Ja, eben. Und das ist das Problem, also wie er eingesetzt wird und wo er dann eben einen Mehrwert hat für die Seahawks. Und das hat ein Safety normalerweise immer in Coverage und nicht als Blitzing Linebacker beziehungsweise als Box Safety. Und die Problematik an sich ist ja auch, dass wenn er als Blitzer eben sein Assignment hatte, dann war das halt meistens auch ein Blitz-Play, sodass die Seahawks auch weniger Defensive Backs dafür eben in Coverage hatten und dann das eine oder andere auch mal böse verbrannt werden. Also auf jeden Sack kamen auch echt viele, viele Big Plays, die Seahawks in der Defensive kassiert haben. Ja. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, ob das die richtige Art und Weise ist, ihn so häufig als Blitz einzusetzen. Klar kann man das hin und wieder machen, aber in der Art und Weise bezweifle ich, dass es der Weg ist, um die Seahawks Defense besser zu machen und das Potenzial von Jamal Adams auszunutzen.
Ja, also ich denke mal, insgesamt kann man sagen, es ist auf jeden Fall mehr drin, wenn man hat gesehen, dass es kann. Und durch dieses Jahr Vorbereitung ist jetzt eben der Strohhalm, an dem wir uns klammern müssen, dass er diese Vorbereitung, diese Offseason dazu nutzt, eben ja, sich besser ins System einzufinden, dass die Seahawks vielleicht selber auch sagen, so komm, hier guck mal, bei den Jets hast du so gespielt, mach das mal bei uns auch. Ist natürlich vermutlich leichter gesagt als getan. Aber ja, wie gesagt, wenn er das alles erfüllt, dann sollen sie ihn von mir aus die 18 Millionen in Rachen schieben. Aber wenn das dann nicht schafft, dann wäre das schon sehr schlecht investiertes Geld.
Das Problem ist aber auch, dass der Safety-Mark halt auch viel, viel also dass der Safety-Mark generell ein unterbezahlter ist und dass 18 Millionen für einen Safety gerade, wenn man bedenkt, was die Top-Verdiener auf Safety sind, ziemlich viel wären.
Ja. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu seinem kongenialen Partner, Grondé Dix, der letztes Jahr tatsächlich auch im Pro Bowl war. Also beide Seahawks-Safeties.
Das ist auch so ein Ding, ne? Wie konnte das passieren?
Ja. Und dann guckt man sich die Secondary an, denkt sich so, how? Aber ja, er hatte einige Turnover. Ich glaube, das hat am Ende dann dazu geführt. Ich glaube, der hatte irgendwie 4 oder 5 Interceptions. Das ist dann natürlich bei den Leuten, die da abstimmen, immer so, oh, guck mal hier, 5 Interceptions, den wähle ich mal eben rein.
Alles, was man über den Pro Bowl wissen muss in den letzten 20 Sekunden.
Ja, genau. Insgesamt war die letzte Saison für Dix auch eher schwach. Insgesamt bin ich auf jeden Fall ein Fan von ihm. Also ich glaube, dass er ein Stück weit auch immer etwas underrated war. Aber auch bei ihm hat man, glaube ich, gesehen, dass er unter der Gesamtleistung der Secondary auch ein bisschen gelitten hat. Also oder der gesamten Defense. Ich meine, der Pass Rush war schlecht. Wenn der Quarterback dann 8 Stunden Zeit hat zu werfen, wirkt dann auch immer die Secondary schwach. Und so hat sich das eben alles immer gegenseitig bedingt. Von daher auch Dix letzte Saison sicherlich nicht mit seiner besten Saison. Aber insgesamt ist das schon ein gutes Duo, würde ich sagen, oder?
Ja, definitiv. Und ich würde auch noch weitergehen und die These in den Raum werfen, dass Grondé Dix letztes Jahr nicht nur ein solider Coverage Safety war, sondern auch der beste Safety der Seahawks.
Der beste reine Safety, ja, das stimmt.
Weil er auch eben diese Mitte des Spielfelds eigentlich recht gut zusammenhalten kann. Und ein Jahr davor hat er ja sogar noch besser gespielt und ich hoffe, dass er vielleicht daran nochmal anknüpfen kann.
Das wäre super, ja. Also wenn Adams an Jets-Zeiten anknüpft und Dix an
Sky's the limit.
Vorletzte Saison, dann kann das richtig abgehen, aber ich glaube, das ist etwas naiv zu glauben, dass dann wirklich alles gut funktioniert.
Wie oft haben wir eigentlich das Wort wenn benutzt, oder?
Ja,
Konditionalsätze.
Wenn ist auch eigentlich falsch. Eigentlich wäre es falsch, weil wenn impliziert, dass es ja wirklich so eintritt. Falsch wäre hier angemessen. In der Tiefe hat man noch Ryan Neal, so eine kleine Entdeckung des letzten Jahres, der Jamal Adams sehr gut vertreten hat, als er verletzt war.
Guter Depth-Spieler.
Genau, also da kann man zumindest beruhigt sein, falls einer der beiden mal ausfallen sollte, ist der Drop-Off nicht ganz so groß. Marquise Blair ist ja auch noch als Safety eingetragen, aber der wird sich ja, wie gesagt, mit Marquise Blair um den Spot als Nickel-Corner battlen und ja, trotzdem natürlich auch für die Tiefe, falls er den Spot verlieren sollte an Ugo Amadi.
Ja, genau.
Dann kann er hier natürlich als Safety auch noch einspringen.
Und Ugo Amadi genauso.
Genau, ja, der war ursprünglich auch, ich glaube, beim Draft war er auch als Safety gelistet. Ja, und dann noch Shari Crosswell und Joshua Moon.
Noch nie gehört.
Ich bin froh, dass du das sagst, ich nehme mich auch nicht.
Vielleicht undrafted Free Agents oder sowas.
Nee, die hatten wir eigentlich. Kann sein, dass das noch welche dazukamen, nachdem wir aufgenommen haben, aber eigentlich hatten wir die damals alle abgefrühstückt. Und die beiden Namen kommen mir jetzt auch von da nicht so bekannt vor, aber. Ja, müssen wir sonst Jan Beckwert noch mal fragen, der kennt die bestimmt.
Definitiv.
Ja, dann haben wir alle Positionen, alle Positionsgruppen abgearbeitet. Insgesamt, wie fällt dein Fazit aus für die Defensive? Ist sie gut genug, um kompetitiv zu sein?
Sie kann auf jeden Fall definitiv gut genug sein. Das ist auch schon wieder so ein alter Weltsatz.
Auf jeden Fall grade, definitiv. Ja.
Merke ich gerade. Während ich den Satz ausspreche.
Kann auf jeden Fall definitiv gut sein.
Ja. Ja,
darauf kann man dich nicht festnageln. Das ist
definitiv, ja. Das ist auch ein kluger Schachzug, definitiv. Definitiv. aber ich würde sagen, dass die Seahawks-Defensive auf dem Papier, diese Phrase habe ich jetzt auch schon 100-mal geschwungen heute, besser als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt ist.
Ja, okay.
Und insgesamt ist die D-Line etwas besser. Cornerback etwa gleich schlecht. Aber insgesamt ist halt die Starting Secondary etwas erfahrener, spielt länger zusammen und kann so vielleicht von Tag 1 eher abliefern, weil die Chemie wahrscheinlich eher da ist. Also,
sagst du Chemie?
Die Chemie zwischen den...
Ah!
Was? Das ist
ein CH. CH. Chemie.
Chemie.
Die Chemie.
Alles klar. Danke.
Ist ja schrecklich. Als so jemand hätte ich dich nicht eingeschätzt. Ich bin bitter enttäuscht.
Ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, ja, die Defensive ist etwas besser und ich bin davon überzeugt, dass sie... gut genug sein kann, wenn die Offense dieses Jahr.
Wow. Oh Gott, wir brauchen Phrasenschwein ganz, ganz, ganz dringend. Okay, also Henry hat quasi nichts zu sagen.
Ich sage alles, aber gleichzeitig nichts.
Genau, perfekte Voraussetzung für eine politische Karriere. Also ich würde sagen, man hat sich auf, wenn wir nochmal Revue passieren lassen, Defensive Line insgesamt leicht verbessert, Safety ist gleich geblieben, Cornerback tendenziell leicht verschlechtert und Linebacker ist halt jetzt ein großes Fragezeichen, wie sehr der Abgang von KJ Wright wehtut oder ob er vielleicht sogar noch zurückkommt. Falls er wieder zurückkommen sollte, sehe ich die Defensive insgesamt auch deutlich positiver. Wenn Jordan Brooks starten muss, dann ja, ist es halt einfach eine gewisse Frage, wie er sich in Coverage mausern kann.
Ja.
Ob er da irgendwie in die Nähe von Kittle Wright kommt. Wenn ja, dann ist sicherlich alles gut. Wenn nicht, dann kann es halt gut sein, dass die ganze Defensive an Stabilität verliert. Auch wenn der Linebacker-Spot jetzt nicht der allerwichtigste im Defensive Scheme ist, aber trotzdem nicht zu vernachlässigen. Und von daher insgesamt würde ich sagen, Defensive eine Nuance besser als letztes Jahr.
Also ich glaube, Schlüsselspieler, die Performance der Defense dieses Jahr entscheidend beeinflussen, sind für mich einmal auf Cornerback Akello Witherspoon,
ja.
Auf Safety Jamal Adams und in der Defensive Line ist für mich Daryl Taylor einfach so eine riesen Wildcard. Wenn der einschlagen würde, dann...
Ja, aber
extrem boosten.
Für mich ist es Carlos Dunlap, ob er es schafft, die Leistung, die er in der zweiten Saisonhälfte gebracht hat, ob er das auch schafft, es über ein ganzes Jahr abzuliefern.
Ja, klar, aber ich habe jetzt...
Weil ich finde der Retailer, man hat einfach keinen Anhaltspunkt. Warum sollte der jetzt auf einmal gut sein?
Ja, ich habe jetzt aber bewusst Spieler einfach genannt, wo man halt eventuell ein hohes Ceiling hat. Da kann man auch Marquise Blair und Jordan Brooks noch mit dazu zählen, wo man auch einfach größere Fragezeichen hat, die aber potenziell die Seahawks-Defensive viel besser machen können, als wir sie gerade noch einschätzen.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also, ne, ich habe halt immer nur ein Problem damit zu sagen, so, ja, ja, der klar. wird jetzt hier, ne? So, also,
ja, natürlich.
Ja.
Natürlich.
Dann eher Elton Robinson, der hat wenigstens 4 Sacks gehabt und 5 Tackle for Loss und hat einfach auch ein bisschen, ne, war relativ effektiv auch. Von daher, der hat wenigstens ein bisschen was gezeigt auf NFL-Niveau. So, das hast du bei Taylor ja noch gar nicht. Von daher, ja, schwierig. Aber ist bei mir auch einfach nur so ein bisschen ein Wunderpunkt, weil ich da schon so oft gelesen habe, Daryl Taylor Breakout Season, und ich mich jedes Mal wieder gefragt habe, so, warum? Woher nehmt ihr diesen Optimismus? Ja. So, woher soll denn das auf einmal kommen? Ja. Aber klar, es kann immer sein. Man weiß es ja nicht. Ja, du hast jetzt hier noch so deine Analytics-Fehler schwingen lassen. Du möchtest einen DVOA-Tipp. Magst du einmal kurz für alle, die nicht genau wissen, was das ist, einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Also das ist eine Advanced Metric von Football Outsiders, genauer gesagt von Aaron Schatz, das ist der Erfinder dieser Metrik, die sich als sehr aussagekräftig herausgestellt hat in der Messung der qualitativen Leistung der Defensive, also besser als irgendwie mit Total Stats, wie zum Beispiel Sacks oder, keine Ahnung, zugelassenen Touchdowns oder Punkten oder was weiß ich, was zu argumentieren. Ähnlich wie zum Beispiel diese berühmt-berüchtigten Expected Points Added. DVOA ist einfach eine Metrik, die defensive Performance misst und eben an die Leistung der gegnerischen Offense adjustiert. Letztes Jahr waren die Seahawks da, wie eingangs schon erwähnt, insgesamt, glaube ich, auf Platz 16 oder sowas. Und ja, wir können da gerne mal einen Tipp abgeben, mal schauen, wie das altert jetzt nächste Saison, wie wir die Seahawks nach die DVOA einschätzen am Ende der Saison.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Laufverteidigung traditionell bei den Seahawks ja recht gut. Ich würde sagen, 8.
Okay, 7. waren es, glaube ich, letztes Jahr, meine ich.
Mhm. Okay, ja, ich sag 8.
Ich sage 12.
Mhm. Pass Defense, wo waren sie da letztes Jahr?
20, meine ich.
Okay. Ich bin mal pessimistisch. Ich sag 23.
Okay, ich bin optimistisch und sag 16.
Okay. Und overall bemisst sich das dann irgendwie? Wie wird das gewertet? Wird das aus den beiden zusammengesetzt? Oder?
Ja, genau. Es kommt darauf an, eben wie stark die Laufverteidigung bzw. Passverteidigung eine Rolle spielt. Also es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie oft das gegnerische Team gegen dich läuft zum Beispiel oder wie oft gepasst wird. Also wenn ein Team 10-mal passt und nur einmal läuft, dann ist ja klar, dass die Pass-Defense aussagekräftiger bzw. stärker ins Gewicht fällt bei der finalen Bewertung. Deswegen ist die Passing Defense spielt eigentlich immer eine gewichtigere Rolle.
Ja, sagen wir mal 15, 16, so gesundes Mittelfeld.
Okay, ich bin da eigentlich komplett auf der gleichen Schiene. Also ich würde auch sagen 15.
Ja, spannend.
Mediocre.
Nein. Mediocre. Ja, genau, absolut. Nein, ich bin gespannt, wie es altert auf jeden Fall. Vielleicht ja etwas besser als unsere Takes aus dem letzten Jahr. Wer sich den Spaß machen will, gerne mal reinhören an die Defensive Preview des letzten Jahres.
Also ich glaube, ich werde mir jetzt direkt nochmal schön Jamal Adams Hype-Podcast.
Stimmt, unser Reaction-Podcast, genau.
20 Minuten.
Ungefähr 20 Minuten.
Ich mal zum Einschlafen anhören.
Ja. Kann er sich in den Schlaf reinnehmen.
Und an der Stelle auch noch kurz Werbung. Wer jetzt genauer wissen will, wie Advanced Metriken, wie zum Beispiel jetzt DVOA sich zusammensetzen, der kann den Artikel auf germseahawks.com Total Stats Don't Matter lesen, wer gerne möchte.
Genau, ist vor allen Dingen auch ganz cool, weil es halt natürlich komplett auf Deutsch geschrieben ist. So eine detaillierte Anleitung dafür findet man tatsächlich sonst nicht. Von daher auch von meiner Seite aus dicke Empfehlung hat der Henry gut gemacht.
Dankeschön.
Genau, und damit.
Heute haben wir uns aber echt stark beweihräuchert, muss ich sagen.
Ich denke auch, aber muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ja, das war's soweit für heute. Was wir nächste Woche machen, verraten wir noch nicht. Könnte auch daran liegen, dass ich es gerade gar nicht weiß. Mann. Ja, nein. Aber es kommt auf jeden Fall nächste Woche eine Folge. Die Saison ist ja gar nicht mehr so weit jetzt weg. Wir gehen jetzt in den August. Das heißt, das war der letzte Monat ohne NFL-Football. Yes. Jetzt geht's bald los mit der Preseason. Und ja, ich hab Bock. Henry, du hast auch Bock.
Ich bin sowas von motiviert.
Wir sind ordentlich gehypt und verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks, DJ Reed Season.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.